Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo, herzlich willkommen in dieser schönen Runde. Heute mit einem sehr spannenden Gast, Matthias Böde von der Stereo. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die nette Einladung. Ich bin gern hier.
Wir freuen uns tierisch. Anlass Ihres Besuches ist ja quasi heute Abend auch eine Veranstaltung, die wir hier zusammen machen. Oder Sie bei uns.
Genau.
Im Prinzip müssen wir da gleich mal direkt einsteigen mit, oder? Was erwartet uns denn heute Abend Spannendes bei Ihrem Vortrag?
Naja, das ist tatsächlich der Grund, warum ich nach Koblenz gekommen bin. Und es ist ja so, dass ich seit rund 25 Jahren, vielleicht sogar etwas länger, ich habe es aus den Augen verloren, ehrlich gesagt, Workshops und Präsentationen mache für Stereo. Und es ist ja oft so, wenn ich also meine Workshops mache, die finden ja bei unseren Premium-Partnern statt, also bei den ausgewählten Händlern, mit denen wir auch schon teilweise über ein Vierteljahrhundert jetzt konstruktiv zusammenarbeiten und wo ja wir unsere Leser einfach gerne hinschicken, weil das sind Händler, die sind eben kompetent, die haben gute Vorführmöglichkeiten, die bieten guten Service, die haben tolle Geräte. Das heißt, da kann man auch das, was man in Stereo sieht, einfach mal anfassen und begreifen im wahrsten Sinne.
Ja.
Das heißt, mit denen arbeiten wir gerne zusammen. Das sehen wir als unseren natürlichen Partner im Markt. Naja, und aber ohne die Workshops wären die Premium-Partner nur eine blöde Liste in Stereo.
Stimmt.
Das heißt, diese Aktion füllt das ganze Ding mit Leben.
Ja.
So, und das mache ich halt traditionell. Ich habe es erfunden sozusagen. Ich mache seit 25 Jahren, schlag mir die Wochenenden um die Ohren, weil die Workshops selber finden ja traditionell immer an einem Samstag statt.
Außer jetzt bei uns?
Ja gut, das ist ja kein klassischer Workshop. Also sonst, wenn es ein klassischer Workshop wäre, wäre das morgen, also am Samstag. Und da ich aber meistens doch relativ weit reisen muss zu den Händlern, zu den Premium-Partnern, zu denen ja Schmitz auch gehört hier in Koblenz, weit reisen muss, muss ich sowieso schon freitags anreisen. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, könnte man noch den Freitagabend irgendwie mit was Besonderem nutzen. Und habe so mal zwei Vorträge ausgearbeitet, die so eine richtige abendfüllende Veranstaltung sind. Also 2 Stunden, 2,5 Stunden kann ich da ganz locker vom Hocker machen mit tollen Vorführungen, mit Hintergrundgeschichten, mit Anekdoten, mit besonderen Dingen. Ich würde sogar sagen, das ist weltweit einmalig. Das gibt es sonst überhaupt gar nicht mehr, sowas zu machen. Und da werden also, Aufnahmen und Pressungen miteinander verglichen. Es wird darüber gesprochen, warum klingt Vinyl, wie es klingt, wie unterscheidet sich MP3 von Hochbit. Also es ist so eine Mischung aus Didaktik, sag ich mal, und Information und Entertainment. Eigentlich eine richtige Hi-Fi-Show.
Ja.
Und die bin ich heute hergekommen, hier auch mal zu machen für Ihre Kunden. Denn Schmitz hat ja, wie ich gesehen habe, hier auch neue Räumlichkeiten, hat sich erweitert und das finde ich ganz toll.
Ich freue mich da richtig drauf. Wir haben heute Morgen schon ganz viel gebastelt. Wir haben drei große Plattenspieler mal aufgebaut, wo Sie einfach aus dem Vollen schöpfen können mit einem Strato und einem Technics SL1000 und einem Innovation von Key Audio. Wird ein ganz schöner Abend.
Ja, freue ich mich auch drauf. Es ist halt wie im Zirkus. Ja, wenn man ins Zirkus geht, die Leute, die Artisten machen immer die gleichen Sachen, aber man sitzt da und staunt. Und es ist so, als ob es das erste Mal ist.
Ja, das stimmt.
Also das Ding schlägt eigentlich immer ein wie eine Bombe. Sorry, wenn ich das mal so sage.
Ja.
Und Leute sind begeistert. Und wie gesagt, es gibt es so auch nicht. Ich mache das teilweise sogar international. Ich habe das in den USA schon gemacht. Ich war letztes Jahr im Oktober in Indien, da haben die mich eingeladen, im Taj Mahal Palace Hotel, zweimal so eine Vorführung gemacht.
Grandios.
Und dann kommen die aus ganz Indien dann reingeflogen, weil sowas gibt es sonst nicht.
Voll verrückt.
Ja, was mich immer, also da freue ich mich besonders drauf, ist einfach diesen Content, den sie da noch mitbringen. Na, also einfach mal so, ich sag mal, weit ab von Dire Straits und Hotel California, sondern einfach mal was anderes.
Striktes Verbot.
Das kann ich ja nicht sagen, ist einmalig, wenn du schon wieder dieselben Platten aufhörst.
Money for nothing ist striktes Verbot.
Sehr schön. Ja, das ist, sonst hört man ja so immer die gleichen Songs von quer durch die Republik. Und wenn man sich dann tatsächlich mal intensiv damit auseinandersetzt und hat dann auch eine Auswahl, die einen mitreißt, aber auch dann gleichzeitig noch gut klingt. Das ist immer so was, da kann man immer viel dann auch für die.
Ich weiß noch, Sie waren mal hier, mitnehmen. Da haben wir so eine Glas-CD gehört.
Ja, das die habe ich natürlich auch
mega,
mit dabei.
Mega, die war der Hammer.
Ja, logisch. Ich meine, so wichtig Tour wie ich, die brauchen solche Sachen.
Ne? Ja, die war der Hammer. Wirklich super. Ja.
Können wir gleich mal durch die Reihen gehen lassen.
Aber was die Musik angeht, das ist ja tatsächlich so, dass ich die ganze Hi-Fi-Geschichte innerhalb von, oder anhand von 20, 25 Titeln erzählen kann.
Ja. So gefühlt, ne?
Ja. Gefühlt, ja. Ja.
Wo wir eigentlich bei Geschichte sind. Wie sind Sie zur Stereo gekommen?
Tja, wie bin ich zu HiFi gekommen, muss man ja erstmal fragen. Und also als Jugendlicher, ich sag mal 12, 13, 14 Jahre alt, hatte ich einen Radiorekorder, einen schönen Telefunken, Bajazzo kompakt mit manueller Aussteuerung. Und ich bin in Bremen aufgewachsen, ich bin Bremer. Das heißt, wenn dann also, ich glaube, Samstagabend und Sonntagmittag internationale Hitparade auf NDR 2 war, Wolf-Dieter Stubel, ja, dann haben wir also mitgeschnitten und dann manuell unsere Kassetten ausgesteuert. Also irgendwie hatte ich da schon so eine Affinität. Verzeihung. Und dann hatte ich einen Freund, oder wir bekamen neue Nachbarn oben, und da war auch ein Junge, der war ein, zwei Jahre älter als ich, mit dem hatte ich mich angefreundet, und dessen Vater, der war HiFi-Fan, was man so damals HiFi-Fan nannte, aber der war schon ganz gut unterwegs, hatte einen Dual-Plattenspieler und einen Vega-Receiver, paar Braunboxen an die Wand genagelt auf kleinen Regalchen, so, und der war Vertreter für Farben und war im ganzen norddeutschen Raum so unterwegs, das heißt, er war tagsüber nicht da. Naja, was haben wir gemacht nach der Schule? Haben an seiner Anlage rumgedreht, ja, und irgendwelche Sachen angehört und so, dann habe ich da irgendwie Blut geleckt. Ja. Und dann gab es bei uns in Bremen damals, gab es ein neues HiFi-Studio, Profi-HiFi hieß das Ding, gegenüber vom Bundeswehrhochhaus. Ich weiß, wir sind natürlich als Jugendliche dann durch die HiFi-Läden auch durchgetingelt. Ja. Und da bin ich da, und der Verkäufer, ich weiß gar nicht mehr, hatte da eine Anlage aufgebaut. Also die hatten eine große Schaufensterfront, und innen vor der Schaufensterfront stand eine ESS mit dem großen Air-Motion-Transformer, der nach beiden Seiten hin abgestrahlt hat.
Okay.
Ja, also nach vorne wie nach hinten. Und dann eben im Rücken diese schallharte Front gehabt hat, diese Schaufensterscheibe.
Hier.
So, und dann hatte der da, ich weiß nicht mehr, was für ein Plattenspieler laufen, CDs gab es ja noch nicht, wir reden so von Mitte der 70er Jahre. Ja, ja. Plattenspieler laufen mit irgendeiner tollen Big Band-Scheibe und Great American Sound, also Gas Verstärker da dran, und hat da diese Scheibe gespielt und aufgedreht. Und ich weiß noch, ich war ja eh jetzt schon prädisponiert, ja, durch die ganzen Sachen da. Innerhalb von 3 Sekunden war ich völlig verstrahlt und habe gewusst, dass ich mich den Rest meines Lebens mit diesem Zeug befassen würde.
Schön.
Ja, und so bin ich dazugekommen. Naja, und dann bin ich, habe ich natürlich eine gute Anlage gehabt und durch Zeitung austragen und andere Jobs da das Geld verdient.
Ja.
Dann habe ich Abitur gemacht. Dann, da habe ich schon, als ich Abitur gemacht habe, weiß gar nicht mehr, einen großen Pioneer-Verstärker gehabt und ein paar Celestion Ditten 44 Lautsprecher und eine Bandmaschine von Akai und ich weiß nicht was. Ja, genau. Schon und wenn Zeug. Ich dann zum Abitur gegangen bin, zur Abiturprüfung morgens, dann habe ich immer noch Kopfhörer aufgesetzt und habe mir von Dorothea Raukes, das war die oder ist die Frontfrau gewesen von ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der deutschen Band hat das Album Deutsche Wertarbeit gemacht. Und da gab es ein Stück auf Engelsflügeln. Und dann habe ich auf Engelsflügeln einmal gehört über Kopfhörer. Und dann bin ich zur Abi-Prüfung gegangen. Da konnte mir nichts mehr passieren.
Was für Kopfhörer hat man damals genutzt?
Das weiß ich. Ich glaube, ich habe einen Yamaha HP1 gehabt.
Witzig, ey. Ja.
Das war damals ein berühmter, angesagter Kopfhörer.
Ja. Ja.
Mit dem Walkman dann?
Nö, über meine Bandmaschine. Walkman.
Also noch zu Hause dann?
Ja, klar,
zu Hause. Also, nicht
sondern zu Hause. Nein, bevor ich losgegangen bin.
Ich dachte so, okay.
Nein. Ja, Walkman und sowas haben wir dann auch gehabt. Ich habe dann diese Iva-Walkman, habe ich dann später war das dann, mehrere gehabt, die dann Aufnahmefunktionen hatten und teilweise
Radio drin.
Übrigens, Dorothea Raukes war die Frontfrau von Streetmark.
Ah, okay. Ja.
Und dieses Album, dieses Deutsche Wertarbeit, ein ganz tolles elektronisches Musikalbum.
Ach ja.
Naja, jedenfalls, ja, und hab dann eben Abitur gemacht, habe studiert. Ich habe Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Ich habe in Bamberg studiert, weil, wie gesagt, aus Bremen, Bremer Abitur, da hieß ja damals, oh, hier mit eurem Bremer Abitur. Und wurde man teilweise immer ein bisschen angefrotzelt, ja.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich halt an eine kleine bayerische Uni und studiere da, dann werde ich euch mal zeigen, dass ich das auch kann. So, ist auch alles gut gelaufen, wunderbar. Aber mein Traum war immer, mal zu einer HiFi-Zeitschrift zu gehen. Und dann gab es da in Bamberg in den Harmoniesälen, das waren also so Konzertsäle und Vortragssäle, gab es tatsächlich mal eine HiFi-Show. Die hat der HiFi-Point. Damals gab es in Bamberg noch den HiFi-Point. Das war so ein Ableger vom großen HiFi-Point aus Bayreuth.
Ja.
Und die haben dann eine HiFi-Show gemacht. Und dann kam damals hier Harald Kuppeck und Gerald Odick, ne, von der Motorpresse ja damals, also von Audio Stereo Play kam rüber und haben da irgendwie so auch so Kundenberatung gemacht. Man konnte sich mit denen an einen Tisch setzen und dumme Fragen stellen. Dann haben die da dumm geantwortet oder irgendwas gemacht. Und dann habe ich das gesagt, Mensch, so und so, ich bin großer HiFi-Fan und studiere hier vielleicht noch jetzt 2 Jahre oder so. Dann sagten die, ja, wenn sie fertig sind, können sie sich ja mal melden. Tja, und dann habe ich nach meinem Studium 29. Februar 1988 war meine letzte Prüfung. Weiß ich deshalb so genau, was der Schaltjahrstag war.
Wollte ich gerade sagen, genau.
Und dann habe ich immer gearbeitet bei Tonus oben in Bremen.
Ja.
Das war mein Studio sozusagen. Gut, dass ich nicht am selben Ort studiert und gearbeitet habe, weil sonst hätte ich mein Studium wahrscheinlich niemals fertig gekriegt. Dann wäre ich nur im Studio rumgegangen.
Ja, ja.
Wir waren völlig HiFi begeistert und gab eigentlich gar nichts anderes. Naja, jedenfalls habe ich dann für den Laden, die hatten dort noch einen Mitbewerber aufgekauft, das Steoland, habe ich dann das Steoland geführt, ab dem 1.3. praktisch, ja.
Also immer auch Handel gemacht.
Ich habe Handel gemacht und ich war lange im Handel, also die meiste Zeit frei sozusagen, ja, als studentische Hilfskraft, aber dann eben auch fest angestellt, dieses Dreivierteljahr, und wäre da vielleicht sogar auch geblieben und hätte das irgendwie weitergemacht, wie auch immer. Aber dann rief mich irgendwann im Oktober, glaube ich, des Jahres, rief mich der Dick an. Weil ich war auch ein bisschen bekannt dann schon in der deutschen HiFi-Szene und rief mich an und sagte, die HiFi-Vision geht von Stuttgart hoch nach Hannover. HiFi-Vision war damals ein großes HiFi-Magazin und ein schönes HiFi-Magazin gewesen, war 1985, glaube ich, gegründet worden und das Ganze vom Heise Verlag in Hannover. Ja. Und das ganze Personal kam aber von der Motorpresse, das heißt, die an Stuttgart ansässig war. Die konnten das Ding also nicht gleich nach Hannover verlegen.
Ja.
Dann haben das erstmal in Stuttgart gegründet. Aber dann hat der Heise Verlag gesagt, jetzt holen wir das Ding nach Hause. Und viele wollten da nicht mitgehen und sind da stellenfrei geworden und hintenrum lief da auch noch einiges. Aber es ist ganz egal. So, rief er mich an und ich sagte, ja, warum nicht und gerne und war immer mein Traum. Ja. Sie wissen ja, was im Leben schlimmer ist als unerfüllte Träume. Erfüllte Träume. So. Und also sagte Dick, wenn ich das nächste Mal oben bin in Hannover, dann können wir uns ja mal treffen. Also bin ich rübergekommen, schnell rübergefahren, Bremen-Hannover ist ja nicht weit, haben wir uns zusammengesetzt, haben wir mit dem Bereichsleiter und 1. Januar war ich dann bei HiFi Vision beim Heise Verlag. Die ganze Redaktion in 700 Umzugkartons verpackt.
Oh.
Keiner hatte eine Ahnung.
Oh, krass.
Ja.
Und alles neu.
Es war nur ein Volontär, der war mitgekommen. Alles war neu, alles war frisch.
Wahnsinn.
Ja.
Und
so richtig,
es gab auch keinen, der sich damit auskannte, mit HiFi dann.
Naja, also mit HiFi schon, aber wie macht man eine Zeitung? Wie macht man eine Zeitschrift?
Zeitung, ja.
Denn da steht da ja im Mittelpunkt von unserem Business.
Das stimmt.
Ja, und dann, dann war ich beim Heise Verlag, bei HiFi Vision, das hat auch viel Spaß gemacht. Das war dann also praktisch Anfang 89. Und 93 hat dann der Heise Verlag die HiFi Vision zum SZV Verlag verkauft, nach München. Der SZV Verlag war eine 100% Tochter der WAZ Gruppe in Essen, der großen Tageszeitungsgruppe. Und da bin ich nach München gegangen. Dann waren wir 4 Jahre in München. Und dann bin ich während dieser Zeit von HiFi Vision zur Stereo rübergegangen und habe damals die Stereo erschien schon bei der SZV.
Ja.
Und habe dann dort den HiFi-Exklusivteil übernommen. Die hatten damals so einen abgeteilten, Teil im Heft, HiFi-Exklusiv. Und den habe ich übernommen und habe das dann geführt. Hatte noch freie Mitarbeiter und ein anderer Mitarbeiter, der festangestellt war, hat auch noch mitgearbeitet. Aber mir oblag da die Leitung.
Ja.
Und dann ging das 1997 hoch, da wo wir jetzt immer noch sind, nach Euskirchen, zum Nitschke Verlag. Die WAZ hatte sich damals beim Nitschke Verlag eingekauft und hat dann sozusagen die Blätter übernommen.
Okay. Und dann sind
bin ich zu Stereo gekommen.
Wahnsinn. Und seitdem sind Sie dem Laden quasi treu geblieben, ja.
Ja.
Ist immer noch der Traum, den Sie leben, ist auch genau.
Ich war 11 Jahre lang Chefredakteur bei Stereo.
Ja.
Und habe aber ganz normal als Redakteur weitergearbeitet, mein volles Pensum geschrieben, mich um die Premium-Partner gekümmert, meine Workshops gemacht. Damals gab es noch eine Aktion, ich habe mich hier tot gearbeitet.
Ja, okay.
Damals gab es noch eine Aktion, die hieß World of HiFi, die haben wir zusammen gemacht mit der High-End Society, so lokale HiFi-Messen. Das fand auch so 3, 4, manchmal sogar 5-mal im Jahr statt an verschiedenen Orten. Meistens in Deutschland, manchmal auch im Ausland, Österreich oder der Schweiz. Also es war jede Menge Trubel und jede Menge Rummel. Ich glaube, ich habe nicht einen Tag Langeweile gehabt.
Ja, und dann ist es ja immer Wochenends. Ne?
Das kommt dann dazu. Ja. World of Hi-Fi natürlich auch. Das lief immer Samstag, Sonntag. Also fährt man Freitag zum Beispiel, weiß ich nicht, nach Dortmund, zieht dann seine Show da ab. Und das ist ja auch jede Menge Vorbereitung.
Ja,
da
ja.
gab es dann Anlagen, die da vorgeführt wurden. Die mussten zusammengestellt werden. Das hat die Redaktion gemacht, also hauptsächlich ich. Entschuldigung. Dann die Vorführtätigkeit dort am Wochenende, dann das Abbauen. Gut, das war jetzt nicht so riesig, am Sonntagabend nach Hause fahren, Montagmorgen wieder im Büro.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Also das war eigentlich ganz normal. Aber wir waren jung und dumm und haben das durchgezogen.
Und viel gelernt, oder?
Ja, klar.
Wie ist das, das frage ich mich ja wirklich schon immer, wie ist das bei der Stereo, wenn man jetzt neue Produkte, ich meine, ich finde das hier immer noch spannend nach der alten Zeit, wenn du ein neues Produkt kriegst und du zum ersten Mal irgendwie, gestern haben wir von Akkufest eine neue Vorstufe gedreht, die C2300 und haben davor dann intensiv mal gehört und das Produkt erstmal kennenlernen und so. Und ich finde das immer interessant. Wie ist das für Sie nach so vielen Jahren?
Kommt drauf an. Ja. Also es gibt Produkte, auf die freut man sich.
Ja.
Ob man denen jetzt entgegenfiebert regelrecht.
Ja.
Also ich muss jetzt sagen, ja, natürlich, ja.
Nee, nee.
Aber ja, manches sieht man natürlich abgeklärter.
Ja. Ja, genau.
Und manches läuft auch einfach durch.
Ja.
Also es gibt durchaus Tests, da sprechen mich nach 10, 15 Jahren Leute an. Herr Böde, Sie haben doch damals das und das getestet. Nee, sag ich, habe ich nicht gemacht. Dann zeigen die mir den Test, steht mein Name drüber. Ich erinnere mich da nicht mehr dran.
Ja. Dann ist das spricht ja jetzt nicht unbedingt für das Gerät, aber ja.
Nee, das spricht nicht für mich eigentlich, ja.
Ja, gut.
Aber das läuft dann einfach auch durch.
Ja.
Ja, manche Sachen laufen durch. Also in der Situation beschäftigt man sich natürlich intensiv damit. Mhm. Aber nach 10 Jahren kann das sein, nach so viel zig Dutzenden und Hunderten Geräten, dass man das auch bald vergisst. Ja.
Wie sieht denn so ein typischer Testaufbau aus? Also ich bin jetzt die Industrie, ich schicke euch jetzt ein Paket rüber. Mhm. Da ist jetzt ein Verstärker drin. Sitzt man dann wirklich mit, weiß ich nicht, an dem runden Tisch 10 Leute da und sie gucken sich erstmal alle den Verstärker an oder passiert das im stillen Kämmerlein? Sitzt da einer, der diesen Test dann schreibt für sich und wie muss ich mir das vorstellen?
Letztlich schon, aber je nachdem, was das jetzt für ein Produkt ist,
ja.
kann es schon sein, wenn es von so großem allgemeinen Interesse ist, dass das schon mal am runden Tisch dann auch rund geht. Ja?
Okay,
zum Beispiel letztens ganz uriges Teil, hier diesen, ich erinnere mich den Namen nicht mehr richtig, diesen kleinen tragbaren Kassettenplayer.
Ja, der wieder
von dieser französischen Marke.
Ja, ich weiß gar nicht.
Ich hab's vergessen jetzt. Und so, der hat so viel Aufsehen erregt.
Ja, klar.
Der ging erstmal am Tisch rum. Boah, was ist das denn? Ja, der Wahnsinn. Also es muss sich nicht immer um die ultimative High-End-Komponente handeln, die so ein Aufsehen erregt, sondern können auch ganz normale oder ja manchmal auch ein bisschen abseitige Dinge dann eben sein. Ja, das Erste, was ich mache, ich packe das Gerät natürlich aus, ich mache mal eine schnelle Funktionsprobe. Mhm. Zum Glück ist die Auspackqualität im Laufe der Jahre und Jahrzehnte deutlich besser geworden. Mhm. Also, dass man was auspackt und das funktioniert nicht oder wichtiges funktioniert nicht, das ist so gut wie ausgeschlossen.
Ja.
Gibt es eigentlich gar nicht mehr. Werden sie wahrscheinlich im Handel bestätigen,
sie
packen ja auch dauernd Geräte aus. Beziehungsweise ihre Kunden, ja. Und so, Zweite, was ich mache, Sie werden lachen, ich phase das Gerät aus.
Mhm.
Das heißt, ich gucke, auf welcher Seite des Netzanschlusses muss die Netzphase liegen.
Ja.
Wenn ich das nicht mache, brauche ich eigentlich den Test gar nicht erst anzufangen. Wenn ich das dem Zufall überlasse, weil die Klangunterschiede sind teilweise so deutlich, dass das unbedingt sein muss.
Mhm. Und dann macht dann kleinen roten
Dapper dran.
Genau, ihr markiert es ja auch immer. Ne?
Genau, genau. Und wenn das Gerät dann vom Labor und Fotostudio wieder zurückkommt in den Hörraum, dann muss ich nicht erst wieder neu das machen, sondern weiß gleich Bescheid. Und oft muss ich mir das, oder meistens, oder in aller Regel, höre ich mir das auch an. Es gibt ja so kleine Messgeräte, die nutze ich teilweise auch mal, aber eigentlich höre ich es mir immer an. Und es gibt auch viele Geräte mit Schaltnetzteilen, wo zum Beispiel diese Messgeräte überhaupt keine sinnvolle Information geben.
Ja.
Da muss ich mir das sowieso anhören. Oder auch bei Plattenspielermotoren. Plattenspieler reagieren ganz dramatisch auf diese Netzphase. Wenn ich das auf der falschen Seite anschließe, kann das sein, dass der Plattenspieler ein schlechtes Timing und keine Räumlichkeit mehr hat.
Das
war generell, was eigentlich vom gesunden Menschenverstand nicht sein kann. Ne? Schwerer Teller, noch mit Riemen,
genau
Koppel.
Da kann überhaupt nichts sein, leider.
Jegliche Unregelmäßigkeiten sind ausgeregelt, theoretisch, aber eben nur theoretisch.
Mhm. Ja. Wir haben es heute Morgen noch witzigerweise gemacht. Ich habe den Innovation hier stehen von Clear Audio und die haben ja so ein relativ einfaches, simples Steckernetzteil dabei. Und dann haben wir von S-Booster das passende Nummer angeschlossen. Das, ich weiß nicht, kostet 400 € oder so. Im Verhältnis zu dem Plattenspieler, der dann irgendwie der Ausstattung vielleicht 18 kostet, ist das ja nichts. Und alle saßen hier, wir waren mit den Filmjungs von Mama Fia so und alle gucken sich an. Ja, krass. Und das ist ja genau das. Und man sieht, also es ist so verrückt. Weil es treibt einen Motor an und ist weit weg von der Nadel.
Genau. Es ist schwer zu glauben, aber es gibt ja bei HiFi viele dieser Dinge, die schwer zu glauben sind, aber ganz einfach fortzuführen.
Mhm. Wie vielleicht eine Glas-CD, ne?
Das auch, ja.
Und dann, aber wie ist das dann weiter? Also dann geht das, erstmal finde ich da überhaupt Messlabor schon total interessant. Was testet ihr da? Also ihr habt ja immer die Schriebe von den Lautsprechern.
Genau. Naja, wir messen das, was wir denken, wichtig ist.
Ja.
Also beim Lautsprecher würde ich schon mal gerne sehen, wie ein Frequenzgang aussieht. Ja,
auf Achse und so.
Ja, auf Achse, beziehungsweise messen wir dann auch 30 Grad abseits der Achse, damit man mal gucken kann, wie weit oder wie stark richtet der Lautsprecher, wie stark fallen die Höhen, vor allen Dingen die Höhen fallen dann ja ab. Was auch gar nicht schlimm sein muss, die meisten Lautsprecher dreht man ja eh auf sich ein etwas, auf den Hörplatz. Es gibt aber auch Lautsprecher, die sind explizit dafür gemacht, gerade aufgestellt zu werden. Und dann messen wir eine Impedanz, belastet dieser Lautsprecher den Verstärker über die Gebühr, geht der auf 2 Ohm runter bei 30 Hertz oder so, was heutzutage auch eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Klirrverhalten wird gemessen, bei Verstärkern messen wir natürlich Ausgangsleistungen, messen wir natürlich die Verzerrung, also die Störabstände, dann das Rausch, Nutzverhältnis, Kanaltrennung, auch alles, was eben so interessant sein könnte, bis hin zum Gleichlauf des Lautstärkestellers.
Wahnsinn.
Dass die Kanäle also gleich sind und all diese Dinge. Das ist natürlich für uns wichtig zu wissen. Es ist auch für den Leser wichtig zu wissen.
Ja.
Und über die reine Information hinaus ist das für uns eigentlich der Indikator, dass es sich um ein, seriöses technisches Produkt handelt.
Glaube ich.
Denn es gibt ja auch HiFi-Magazine, die haben keine Messtechnik und kommen damit auch klar und machen das jetzt also nur rein subjektiv, was ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht schlimm finde, aber den fehlt eben dieser Teil. Und wenn da irgendeine Röhrenvorstufe oder Röhrenendstufe durchläuft bei denen und ich lese mir den Test durch und das übliche Gejubel und dann haben wir das Ding vielleicht auch mal im Test und dann sehe ich mir das Klirrverhalten an und sehe, dass das ein Klirrgenerator ist. Dann würde man ja schon, dann hält man sich halt ein bisschen zurück man interpretiert diese Dinge. Dann ist das zwar vielleicht immer noch ein seriöses technisches Produkt, aber eben doch eins mit Geschmäckle.
Aber wie ist das
im Ablauf? Ton.
Also ist das jetzt so, dass Sie von mir aus die Messergebnisse kommen parallel zu Ihrem Hören oder haben Sie beim Hören in der Regel die Messergebnisse schon? Oder?
Teils, teils.
Okay.
Also das ist ganz unterschiedlich.
Ja.
Es gibt einen Messplan. Die Geräte werden dann praktisch abgearbeitet von dem Messlabor in einer gewissen Reihenfolge. Und es kann sein, dass ich vorher schon gehört habe, bevor die das überhaupt messen. Es gibt ja auch Produkte, da weiß ich vorher, wie die Messungen aussehen.
Ja, gut, klar.
Weil wie Sie vorhin den Namen Akkuface sagten.
Ja, da weißt du, das passt.
Da passiert nichts. Ja? Oder das Gerät ist defekt. Ja. Aber passiert bei Akkuface auch nicht, also es passiert nichts. So, jetzt als Beispiel nur.
Ja,
gibt natürlich auch andere hervorragende Marken, wo man schon weiß, da hat man dann beim Verzerrungsverhalten 2 Nullen hinterm Komma und die Störabstände sind hoch und die Kanaltrennung ist effektiv. Aber trotzdem finde ich es wichtig, das zu machen. Kostet auch einen Haufen Geld, das zu machen.
Genau.
Und
schwarz-rote Mikrofon, Messgeräte.
Ja, also Messgeräte müssen angeschafft und unterhalten werden.
Ja.
Personal muss dafür da sein. Das kostet alles einen Haufen Geld.
Ja.
Aber ich finde es wichtig.
Passiert das denn, dass man dann so, ich sag mal salopp, so als werkführendes Erzeugnis der Industrie missbraucht wird, als ausgelagerter Messplatz, wo man sagt, okay, wir schicken mal hin. Also
eigentlich mal gucken, nicht. Nee. Eigentlich nicht. Also es mag in Einzelfällen mal so sein, aber die Firmen messen ja selber auch. Mhm. Also seriöse Firmen, große Firmen haben eigene Messlabore, die wissen, was ihre Dinger da tun. Es mag mal irgendwie sein, dass mal von einem Bastler da irgendwas kommt, aber dass solche Produkte in Test kommen, ist ja eh die Ausnahme. Wir sagen immer, ein Produkt, oder sagen wir andersrum, dass ein exklusives Produkt nicht an jeder Ecke steht, das ist vollkommen klar. Aber wenn ich für irgendein Produkt 500 oder 800 Kilometer durch die Republik fahren muss, dann ist das nichts für uns. Stereo ist ein großes HiFi-Magazin, Dinge, die man hier bei uns sieht.
Ja.
Da fährt man vielleicht mal 100 Kilometer im Extremfall oder vielleicht auch mal 200, wenn man auf irgendwas besonders ganz scharf ist. Aber das muss schon eine gewisse Verbreitung, eine gewisse Logistik haben.
Ja.
sonst ist das für uns nichts.
Ja, auf irgendeinen vernünftigen Ansatz.
Ja,
also,
ja.
Dass du das auch
sonst mal erleben kannst, das sind virtuelle riechst. Produkte.
Ja, genau.
Die gibt es zwar, ja, steht ja. vor mir, aber das ist auch nur einer von zweien und der zweite steht beim Hersteller.
Ja, ja genau.
Ja, ja, genau.
Lucky Punch.
Ja. Genau. Also eigentlich gibt es sie dann nicht. Ja.
Gibt es da irgendwie persönliche Vorlieben? Ich meine, zu Marken, ja, man hat ja auch seinen eigenen Klang. Also man hat ja auch irgendwie, man muss ja theoretisch dann natürlich versuchen, so ich weiß nicht, ich stelle mir das schwierig vor, man muss ja theoretisch, wenn man da Prozente nach reinschreibt, muss man ja total, ja, wie sagt man, neutral sein, aber auf der anderen Seite hat man ja irgendwie eine Verbindung zu manchen Produkten, weil die seit Jahrzehnten am Markt sind oder weil man die persönlich den Ton einfach gerne hat. Es gibt ja auch subjektive Themen. Und
gibt es durchaus, aber eigentlich, wenn eine Komponente absolut gesehen richtig gut klingt, dann gefällt die mir auch. Es mag sein, dass ich ein bisschen mehr in die eine oder andere Richtung tendiere vom persönlichen Geschmack her, bin aber durchaus in der Lage, also hohe Qualität anzuerkennen.
Mhm.
Ja? Und es gibt dann eben ja vielleicht Geräte oder Komponenten oder Lautsprecher, die ein bisschen mehr auf die Tonalität gehen oder ein bisschen mehr auf die extreme Räumlichkeit oder extrem nach vorne spielen, ja, genau. Also auf Dynamik, auf Punch setzen. Und aber man erkennt, das macht wahrscheinlich auch die Routine und die Übung. Man erkennt einfach das Qualitätsniveau.
Ja, interessantes Ding. Ne? Also ich finde, manchmal ist einem irgendwie während des Hörens klar, dass das jetzt eher dass das Qualitätsniveau für mich was ähnlich ist, aber die Geschmackssache dann nur noch zum Tragen kommt. Also du merkst ja bei einigen Produkten einfach, heute Morgen nochmal, also als wir die Plattenspiele aufgestellt haben, und wenn ich den SL1000 gegen den Strato zum Beispiel explizit, die beiden Modelle, fand ich die sehr unterschiedlich, aber du kannst dich jetzt, gut, verschiedene Systeme und so, aber wir hatten jetzt halt ein paar Leute da und die haben alle gesagt, boah, finde ich schwer. Also zu sagen, was mir besser gefällt. Der eine ist vielleicht mehr das Glas Rotwein, der andere ist vielleicht ein bisschen spritziger, aber es ist beides irgendwie in
sich. Ich kenne auch beide Plattenspieler, ich kenne die sogar mit identischen Tonabnehmern.
Geil.
Und die haben auch sicherlich ein bisschen anderen Touch,
genau.
Aber die spielen schon auf Augenhöhe.
Ne? Ja. Auch so räumliche Darstellung, so war irgendwie ganz interessant, die Ruhe, die haben beide an sich. Also.
Ich finde das immer faszinierend, dass sich aber auch noch der eigene Geschmack verändert, also auch im Laufe der Zeit. Ne? Also mal fängt es auf der einen Seite nicht so völlig konträr, dass man sagt, das ist jetzt was ganz anderes als vor 10 Jahren, aber die Richtung verändert sich, man merkt auch, dass man immer weiter, wenn man intensiv hört, einfach sein Gehör fokussierter einsetzen kann als Sinneswahrnehmung.
Ja, genau. Das stelle ich oft fest. Also wenn ich mit HiFi-Fans umgehe und wenn wir zum Beispiel auch irgendwas anhören, auch es kommt ja durchaus vor, dass wir auch zusammen irgendwas hören. Zum ersten Mal. Ja. Einer bringt irgendwas mit oder einer hat irgendwas in der Tasche oder ich weiß nicht was. Und dann bin ich sofort in der Lage, eigentlich zu sagen, das ist jetzt so und so und so. Und wo andere vielleicht ein bisschen mehr Routine auch bräuchten oder länger hören müssen. Ich sage immer, wenn die erste Wellenfront kommt vom Lautsprecher und das Gehirn wirft das Raster drüber, weiß man eigentlich sofort, was passiert. Oder es passiert nichts.
Oder
nicht.
Ganz komisch, gell?
Oder nicht, ne? Also nach einer halben Sekunde oder einer Sekunde weiß ich eigentlich, wie was klingt.
Ja.
Und wenn ich dann noch Musik habe, die ich zum Beispiel immer einsetze bei Workshops. Ist jetzt blöd gesagt, dass man Musik einsetzt, aber natürlich ist das dann auch ein Hilfsmittel.
Klar.
Und dass man Musik hat, die man gut kennt, die man über zig Anlagen schon gehört hat und von der man genau weiß oder sich zumindest vorstellt, wie das zu klingen hat, dann ist das sofort klar.
Dann kannst du auch direkt beurteilen, weil du weißt einfach, wie es schon war in der räumlichen Darstellung oder so gerade. Ja, ob es eben, wie sie sagen, nach vorne geht, nach hinten geht, also räumlich gesehen oder über die Speaker hinaus, links, rechts, das sind so Dinger. Ja, ich habe mal was Witziges gesagt irgendwann, als sie hier waren, vorletztes Mal, fand ich interessant, dass, ich glaube, da ging es darum, dass man Elektronik an Lautsprechern vergleicht, von wegen, dass quasi eine Eigenschaft der Elektronik immer gleich ist. Also wenn ich ein Warmspiel, also von mir ist ein Warmspielverstärker, habe jetzt mal irgendwie blöd gesagt, und nehme einen anderen Lautsprecher, dann ist das immer noch ein Warmspielender Verstärker. Also die Eigenschaft der Elektronik ändert sich nicht in der Kombination mit dem Lautsprecher. Und das fand ich einen super interessanten Satz, weil das stimmt, ich sehe das genauso. Nur das ist so gefühlt etwas, was viele Kunden oder Menschen, die sich zuerst damit beschäftigen, erst irgendwie erkennen müssen, weil oft ist ja dieses Gerücht, ich habe aber den Lautsprecher und dann verhält sich vielleicht der Verstärker und der Verstärker anders.
Okay, Verstärkerklang hört man, sieht man ja immer wieder. Ne?
Also es gibt vielleicht aufgrund andere elektrische Eigenschaften, vielleicht bessere Paarungen dann, wo man sagt, wenn ich jetzt hier so einen großen Lautsprecher habe mit 3 Tieftönern und vielleicht mäßigem Wirkungsgrad, dann würde ich vielleicht irgendeinen Verstärker, der 130 Watt hat, nicht unbedingt daran betreiben. Genau, der hört sich dann auch besser an einem Lautsprecher, den er einfacher führen kann.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass diese Fingerabdrücke sozusagen, diese audiophilen Fingerabdrücke von den Herstellern, dass die sich überall durchsetzen, dass die überall durchschimmern. Ein Akkuface klingt immer wie ein Akkuface, überall. Oder ein MBL klingt wie ein MBL, und weil das hier nun gerade steht.
Ja.
Und das gilt für andere Marken ganz genauso. Es gibt ja auch diese Diskussion mit den Kabeln, dass man also das Kabel sich vielleicht in unterschiedlichen Ketten unterschiedlich verhalten, habe ich niemals feststellen können. Ein Phonosophie-Kabel ist immer farbig, kompakt, nach vorne spielen, dynamisch. Ein Straightwire klingt immer fein aufgelöst und schnell und also filigran. Ja. Und also selbst bei den Kabelprodukten kann ich eigentlich zu jedem Produkt sagen, wie das sich grundsätzlich anhört.
Mhm.
Und dann ist das eigentlich auch so. Und das ist dann auch in jeder Kette so, dass das mal in die eine oder andere Kette besser passt.
Ja, genau.
Das ist eine andere Sache.
Genau. Das finde ich bei Kabeln immer auch irgendwie am schwierigsten, so für mich persönlich. Also Shunyata zum Beispiel klingt wie ein Shunyata, das weiß man, also wenn man die ein paar Mal gehört, merkt man irgendwie auch bei Stromkabeln, wie die Shunyata-Dinger so ticken, oder die Audioquest wieder anders und so. Aber wie es sich nachher in einer Kette, in dem Raum mit der Kombination verhält, finde ich dann immer schwierig zu sagen, was mir besser gefallen wird. So, da tue ich mich bei Kabeln witzigerweise am schwierigsten von allem, auch wenn die Tendenzen irgendwie so sind.
Naja, und viele Leute sagen, ja, ich möchte, oder sagen, ich, was kann ich tun, um meine Anlage ein bisschen mehr in diese oder jene Richtung klingen zu lassen? Ja? Oder wie kann ich meine Anlage verbessern? Und dann sage ich, was fehlt Ihnen denn? Oder sagen, ja, könnte ein bisschen räumlicher sein oder könnte ein bisschen frischer sein oder könnte ein bisschen dynamischer sein. Und dann sage ich, probieren Sie doch mal das und das Kabel.
Mhm.
Und dann kommt das relativ häufig vor, dass Leute sich hinterher melden und sagen, habe ich mal probiert. Super Tipp gewesen.
Mhm.
Bringt die Anlage tatsächlich in diese Richtung.
Ja. Das ist ja so ein bisschen auch jetzt der Punkt Leserbriefe. Ne? Ich habe die immer super gerne.
Ja.
Also diese Leserbriefe zu lesen, weil da sind oft auch, finde ich, beeindruckend technische Fragen.
Mhm.
Die auch super fundiert beantwortet werden. Also das finde ich schon einen großen Punkt von der Fachpresse, wenn du merkst, dass alleine so die Tests, da sind ja trotz alledem bei Verstärkern zum Beispiel, auch oft Teile drin, die einfach technisch schwere Kost sind, die man erstmal lesen können muss, also verstehen können muss. Das ist ja jetzt ist ja kein Roman, sondern das ist auch teilweise wirklich also richtig fundiert in dem Bereich, nicht nur was den Ton angeht.
Ja, das also so ganz detaillierte technische Fragen sind manchmal auch unbeliebt bei uns, weil man sich dann selber nochmal in irgendwelche Dinge einarbeiten muss. Zum Glück haben wir ein relativ weites Spektrum an Spezialisten.
Ja. Ja.
Also wenn irgendwie die Kollegen, die sich da mit Streaming auskennen oder so, wenn die also so eine explizite Phonofrage kriegen zur Anpassung eines MC-Tonabnehmers, dann kommen die natürlich auf mich zu, klar.
Ja.
Oder wenn ich irgendwas kriege, was zum Beispiel mit, früher war es Broadcasting oder auch irgendwie MP3 zu tun hat oder dem derzeitigen Status von Digitalradio. Und dann frage ich Uli Wienfort. Der weiß das, Und der hat das drauf, und so verteilen wir uns dann die Sachen. Also letztendlich kommt es hin.
Teamwork.
Niemand
Teamwork,
muss immer alles wissen.
Ja.
Hat man denn noch Spaß, abends Musik zu hören? Also ist die Affinität des jungen Matthias Böde aus den Ende der 60er Jahren?
Ende der 70er.
Warte,
wenn ich älter als ich bin.
Ende der 70er, ja.
Wir piepsen das raus.
Nein, wieso?
Ist sie noch da geblieben, oder ist da irgendwie so eine Müdigkeit zu erkennen, dass ich habe jetzt so viel in der Redaktion, so viel gemessen und getan, und ich kann mich abends eigentlich gar nicht mehr so hinsetzen und nochmal.
Da ist was dran. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass ich abends nichts mehr hören will.
Ja.
Und das liegt nicht daran, dass ich eine schlechte Anlage hätte, sondern ich habe einfach genug gehört, über den Tag und dieses und jenes. Andererseits höre ich mich teilweise richtig fest.
Okay.
Dann habe ich, Samstagmorgens irgendwas im Haushalt getan und dann die Anlage läuft und dann lege ich mir dies und jenes auf und sage ich, Mensch, jetzt musst du das nochmal hören. Oh, die Anlage klingt wieder super. Mhm. Ja. So. Und dann das noch und dann das noch. Und eigentlich wollte ich in die Stadt fahren, irgendwas einkaufen, wollte nach Köln hochfahren oder weiß ich
nicht.
Und das wollte ich vielleicht um 11.
Ja.
Und um 3:30 sitze ich da immer noch. Ja. Und habe mich irgendwie festgehört.
Krass.
Und dann muss ich mir überlegen, lohnt es sich noch? Oder lasse ich das jetzt sein?
Komm, ich
höre doch bis Mitternacht weiter.
Wie hört denn
das kann passieren.
Wie hört denn Matthias Böde? Welche Quelle nutzen Sie am liebsten? Also Platte oder Streaming oder CD oder
Also Stream tue ich privat überhaupt nicht.
Ja,
okay.
Ich weiß jetzt nicht genau, wieso, aber ich habe auch relativ spät erst mir ein eigenes Internet da angeschafft, weil die Sachen, die ich im Internet machen musste, habe ich im Büro gemacht. Ja. Und, wenn ich mir mal einen Flug buchen musste, dann habe ich das auch mal während der Abendzeit dann dort gemacht oder irgendwas. So, das und da irgendwie so einen blinkenden Router rumstehen zu haben und Switches und LAN-Kabel mir durchs Wohnzimmer zu legen. Also irgendwie war ich da nicht so affin. Ja. Obwohl wir durch eine Kooperation mit Kubus, also so einen Kubus-Account haben, den ich auch nutzen kann. Ja. Aber fix mich Entschuldigung. Fix mich irgendwie nicht an.
Ja.
Nicht, dass sie denken, ich rauche, also ich bin, habe eine Erkältung gehabt. Gut, dass wir das nicht vor einer Woche gemacht haben. Hätte ich Ihnen hier den Podcast zugerüstet, ganz genau.
So,
aber ich höre gerne Schallplatten.
Ja.
Absolut. Ich habe eine große Plattensammlung. Ich habe einen tollen Plattenspieler zu Hause stehen. Ich probiere auch gerne neue Tonabnehmer aus. Ich habe auch mal einen Plattenspieler zwei Arme drauf. Ich kann also hin und her wechseln. Toll. Das finde ich nach wie vor faszinierend. Ich habe auch einen sehr guten CD-Spieler. Ich höre auch gerne CDs. Also ich bin jetzt nicht der... Ich bin zwar in der Redaktion derjenige, der sich ganz viel mit Analogtechnik, Plattenspielern, Tonabnehmern und so weiter beschäftigt. Ich betreue auch die Vinyl-Doppelseite, also was neu gibt, so an Schallplatten, bei uns hinten im Musikteil. Da schreibe ich nicht alles selbst, aber die betreue ich zumindest, habe da ein Auge drauf, dass da immer genügend interessante Sachen da sind und so weiter. So, aber ich mache daraus jetzt, ja, aus meinem Herzen keine Mördergrube. Also ich höre auch gern CDs oder hochwertige digitale Quellen. Wir haben ja heute Abend hier zum Beispiel für die Vorführung MP3100 von T&A stehen. Ich habe auch Sticks dabei. Da kann ich direkt 24-Bit 192 Kilohertz-Files ziehen, zum Beispiel jetzt PCM-Files. Und also das Klangniveau von solchen Sachen, muss ich sagen, ist absolut überwältigend teilweise, wenn man sagt, boah, der Wahnsinn. Und ich bin also kein Digitalfeind, ganz im Gegenteil.
Einfach kulturell so gewachsen quasi. Also,
ja, ist einfach so, ganz genau. Man ist mit Platte aufgewachsen. Ich glaube sogar, dass vielen Leuten auch, gerade älteren HiFi-Fans, die Platte immer noch so am Herzen liegt, weil das auch das, ja, die klangliche Struktur ist, die sie verinnerlicht haben, mit der sie aufgewachsen sind. Denn jedes technische Medium klingt auch anders.
Genau.
Rundfunk klingt anders als Schallplatte. Mhm. Schallplatte klingt anders als CD. CD klingt anders als Streaming. Streaming klingt anders als Tonband. Mhm. Und so weiter und so fort. Ja, jedes hat seinen eigenen Touch.
Diese prägenden Momente in dem frühkindlichen Zeit, mit dem man aufgewachsen ist.
Zum Beispiel. Das ist, oder als Jugendlicher. Mhm. Und vielleicht kriegen wir ja irgendwann auch ein CD-Revival.
Man weiß es nicht.
Aber vielleicht kommen dann irgendwelche Leute und sagen, oh, wie war das mit der CD damals so schön.
Habe ich alle entsorgt, verdammt.
Und man kann ja auch, das muss ich jetzt mal sagen, mit CD ganz viel machen klanglich.
Ach.
Einige der besten Aufnahmen, die ich habe, habe ich auf CD.
Ja, ja.
Oder gerade wenn ich jetzt so, ich bin großer Modern Jazz-Fan, wenn ich also so aktuelle ECM-Produktionen höre, wie schwebend und leicht und differenziert und vielschichtig schattiert die sind, da würde man sagen, wenn man es einfach nur hört, das muss ein Hochbitfall sein. Hm. Nee, ist eine ganz normale CD.
Ja.
Das geht.
Das
natürlich hat man mit der Hochbittechnik mehr Möglichkeiten. Aber ob das immer so ausgenutzt wird, ist eben die andere Sache.
Das krankt eher immer noch daran, dass nicht mal die CD im Durchschnitt ausgenutzt wird und dass es eine handwerkliche Kunst ist, diese hochwertigen Aufnahmen einfach, selbst ein 16-Bit, so einfach mal ordentlich zu machen.
Ja, genau,
daran krankt es und dann hilft dir wenn das nicht stimmt, hilft dir die 192 gar nichts.
Also, genau so ist es.
Wenn es vorne stimmt.
Irgendeine miese Aufnahme in 192 Kilohertz ist,
eine miese Aufnahme.
Also 192 Kilobit MP3.
Ja, genau, das ist auch 192 drin.
Genau. Ja, das ist halt kein Spaß.
Ja. Ich stelle die Frage immer gerne, wissen Sie noch, was Ihre erste LP war?
Ja.
Oh.
Das weiß ich ganz genau. Die höre ich auch heute noch sehr gerne.
Okay.
Eine ganz tolle Platte. Das war die Novella von Renaissance. Renaissance ist eine britische Band.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, würde man vielleicht so Folk-Rock oder Folk-Pop, vielleicht sogar ein bisschen Prog-Rock nennen. Und die hatten eine Frontfrau, Annie Haslen, glaube ich, hieß die, mit einer glockenreinen, engelsgleichen Stimme. Und da habe ich mir dieses Novella-Album damals gekauft und das ist eine ganz tolle Aufnahme, ganz tolle Musik, ganz tolle Platte. Ich bin ganz großer Renaissance-Fan.
Okay.
Tipp an die Leute, müsst ihr mal bei YouTube gucken und mal wählen. Carpet of the Sun heißt der Song und da steigt sie richtig hoch. Da fallt ihr tot um, Leute.
Womit wir im Prinzip bei der Musik wären, oder? Wenn wir hier schon so Musik. Eine letzte Frage dann aber noch hier zur Musik. Das muss so ein Riesenaufwand sein, diese Musiktipps da reinzuballern. Also wenn sie jetzt quasi Kopf von dieser Vinyl-Thematik dann sind, aber Wie findet man dich? Man, gerade bei Vinyl, ne, muss ja die Alben erstmal finden. Also beim Streaming wäre es ja noch einfach, man muss ja ein paar Stunden hinsetzen und mit Muße
reingehen. Naja, es gibt bei Vinyl gibt es Übersichten, was in nächster Zeit kommt.
Ja, okay.
Das ist schon viel mehr, als wir dort überhaupt verarbeiten können.
Okay.
Aber bei Stereo gehe ich immer davon aus, dass die Leute sich nicht nur für Musik interessieren, sondern dass sie eben auch HiFi-Fans sind. Das heißt, die suchen spezielle Aufnahmen, die suchen spezielle Platten oder CDs. Und das heißt, da suche ich dann natürlich, da habe ich so meine paar Ansprechpartner, zum Beispiel die Firma Sieviking Sound in Bremen oben, die sich ja mittlerweile zu Europas größtem Vertrieb und Verteiler für audiophiles Vinyl oder CDs und SACDs und diese Dinge gemausert hat, ja. Die haben also immer eine Menge Tipps oder auch andere, ich will das jetzt keine vergessen, da gibt es ja eine Menge, Da Capo Records in Fürth zum Beispiel, ja. Und so, dann rufe ich da auch mal an und wenn ich nicht genug habe, viele Leute schicken mir auch automatisch schon was rein, so dass ich dann mal gucke und naja, ja, so ein Geben und Nehmen ist das. Und dann wird die Rubrik voll. Da sind vielleicht so 6 bis 8 Veröffentlichungen pro Monat drin. Das ist also übersichtlich. Das sind jetzt keine Riesendinger. Ansonsten haben wir ja einen richtigen Musikteil, wo auch Musikredakteure dann eben sind und freie Mitarbeiter, die dann eben die neuen CDs und so weiter sich anhören und dort besprechen in den verschiedenen Bereichen Pop und Jazz und Klassik. Und naja, jedenfalls, damit habe ich nichts zu tun. Okay. Das kann sein, dass ich da auch mal was mache, dass mir irgendwas in die Hand fällt, eine ganz tolle CD, wo ich dann Bescheid sage und sage, hier, gib mir mal eine halbe Spalte da im nächsten Heft, möchte ich das Ding mal reintun, als Tipp für die Leute. Aber das ist die Ausnahme.
Ja. Okay. Eine Sache habe ich noch. Und zwar, als ich gestern bei euch auf der Stereo-Seite war, habe ich gesehen, es gibt auch bei euch einen Podcast. Obligato heißt
ja. Ja, das ist ganz neu. Das
fand ich ja ganz spannend.
Gibt es jetzt die zweite Folge, ist schon gut angekommen. Ist tatsächlich ein Musik-Podcast.
Ja.
Ist kein HiFi-Podcast in dem Sinne,
wie
man das vielleicht von uns erwarten würde. Aber warum nicht? So zur Abrundung.
Ja. Ich finde das interessant. Ich würde mal reinhören. Ich habe noch eben erst davon erfahren. Jetzt ich wusste es gar nicht. Cool.
Oh, super.
Also, er freut sich jetzt schon. Großer Beliebtheit.
Glaube ich,
dann habe ich mir sagen
lassen. Danach noch große, mehr.
Große Fans
da. Hoffentlich,
Kommen wir zur Musik?
Schön. Ja, dann sind wir am Ende. Genau.
Ich meine, jetzt haben wir schon so viele Musiktipps gehört, aber einen müssen
jetzt,
sie noch.
Genau, jetzt
ein Musiktipp.
All-Time-Favorite von Ihnen,
All-Time-Favorite. Gibt es natürlich eine ganze Menge. Also, auch wenn man mich jetzt für sentimental hält, aber mein absoluter Lieblingssong, wenn ich wirklich einen sagen müsste, was natürlich immer Quatsch ist, weiß das ja, ne? Dann vielleicht die Beach Boys, Caroline No. Caroline No finde ich absolut grandios. Cool. Auch in verschiedenen Versionen.
Ich wusste gar nicht, dass der von den Beach Boys ist, weil ich kenne dieses, also Caroline No gibt es ja
auch. Caroline No gibt es eine Band.
Eine Band, genau.
Aus Würzburg.
Ja.
Ist das ist aber ganz was anderes. Hat damit nichts zu tun.
Okay. Nein.
Und das war ja damals auf dem Pet Sounds Album.
War das mega,
die Aufnahme von ein Mega-Song. Und ich habe in verschiedensten Versionen und Brian Wilson damals live im Roxy ja auch nochmal live gemacht. Übrigens auch ein ganz tolles Ding, die Doppel-CD von Brian Wilson, live at the Roxy. Und wenn es nur um einen Musiktipp vielleicht für die HiFi-Fans auch noch geht, es gibt auf unserer Stereo-Hörtest-CD 6 gibt es einen Song Maria Piel, eine Schwedin, Malvina heißt das Ding. Und das höre ich immer, bei jedem Test. Und da hat man schön tiefen, rollenden Bass. Ja. Darüber diese etwas brüchige, raue, nordische Stimme. Dahinter hängen dunkle Synthesizer-Wolken wie Gewitternebel so ungefähr, Gewitterschwaden. Und wenn ich das höre, weiß ich sofort, was eine Anlage oder was eine Komponente macht.
Ja.
Und ich habe das schon 10.000 Mal über 100.000 Anlagen gehört, gefühlt. Und ich kann das aber immer noch hören, weil das wirklich ein toller Song ist. Und ich weiß, wenn ich ihn auf Workshops spiele oder sonstigen Dingen, dann sagen sofort 5 Leute, oh, was ist das? Das muss ich hören, das muss ich haben. Ja, vielleicht noch ein Tipp in eigener Sache, wenn ich ganz kurz darf. Ich betreue ja bei Stereo auch die Musikproduktion. Das heißt, ich habe im Laufe der Jahre und Jahrzehnte 9 Hörtest-CDs gemacht. Ich habe verschiedene Hörtest-Editionen gemacht, wo es Schallplatte, Hybrid-SACD, DVD-ROM in einer Packung gab, für den optimalen Vergleich, also für den Test-Overkill in der heimischen Anlage. Dann habe ich noch als Besonderheiten gemacht, zum Beispiel diese Phono-Festivals, die Stereo-Phono-Festivals, Hybrid-SACD und DVD-ROM mit Hochbitfiles in einer kleinen Box drin, wo eben die Musik von Plattenspielern kommt und zugespielt wurde, weil irgendwo, wenn ein Plattenspieler steht, dann sagen die Leute, oh, mach mal an, will ich mal hören. So, und da hat man dann eben die Gelegenheit, Gelegenheit, sich virtuell diese Plattenspieler über Hybrid-SACD oder hochbitfalls eben in die eigene Anlage reinzustellen. Mit toller Musik, mit aktuellen Songs. Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen Werbung mache, nein, aber es ist einfach toll. Und jeder, der das hat, liebt es. Ja. Aber auch mit Stücken aus der audiophilen Historie, die viele Leute gar nicht mehr kennen. Ich behaupte mal, jeder muss wissen, was Tiden Baragor von Therese Juell gewesen ist, ja, der in 70er Jahren in dem HiFi-Studio gelaufen ist.
Da bin ich raus.
Der Spiel guckt ja schon ein bisschen
Spaß an. Wir hören uns das gleich an.
Und dann nur sagen, also es ist so eine Mischung. Aber worauf ich raus will, ich bin gerade tatsächlich wieder dabei, was zu machen. Also ich habe 3 Phono-Festivals gemacht. Also das erste erschienen, das war glaube ich 2015, hat eingeschlagen wie eine Bombe.
Ja.
Und Leute haben gesagt, boah, das ist ja toll, das ist ja Wahnsinn. Können wir nicht noch eins haben? Nee, sag ich, könnt ihr nicht. Sag ich, das macht so viel Arbeit, weil die Plattenspieler müssen aufgebaut werden, die müssen aufgenommen werden, die Musik muss ausgesucht werden, Texte müssen geschrieben werden, da ist ein 36-seitiges Booklet drin, also ist unglaublich aufwendig. Aber ich habe ein zweites gemacht, ich habe sogar noch ein drittes gemacht und das waren jetzt 47 Plattenspieler insgesamt und jetzt habe ich die Nase voll. aber was ich jetzt mache, ist im selben Stil wie die Phono-Festivals das Stereo-Festival der Master-Tapes.
Oh, okay.
Das heißt, die Musik kommt von der Bandmaschine.
Ja.
Ich bin vor ein paar Wochen in Lausanne gewesen, am Genfer See, bei Nagra. Hab mir eine Nagra 4S geholt, in Top-Zustand.
Geht schlimmer, ne?
Hab auch Uli Apel nochmal drüber gejagt, also der nochmal eine Messung gemacht hat, gesagt, Nagra 4S in Top-Zustand. Die Maschine ist 40 Jahre alt oder so, aber halt eine Legende.
Ja.
Und mit der werden die ganzen Aufnahmen gemacht oder sind schon jetzt im Kasten. Ich bin gerade dabei, das Projekt abzuschließen. Und das wird dieses Jahr hoffentlich noch erscheinen. Also ich hoffe, dass es so zweite Novemberhälfte, spätestens Anfang Dezember verfügbar ist. Das Nadelöhr ist die Druckerei, weil es ein sehr aufwendiges Booklet und Hardcover-Booklet und so weiter ist. Ja, das muss ich jetzt noch loswerden. Entschuldigung. Stark.
Ja, super, da freuen wir uns drauf.
Christian.
Perfekt. Ja, ich habe Dominique Filsaime mitgebracht.
Ja.
Hatte ich vor, keine Ahnung, einem halben Jahr bestimmt, glaube ich, schon mal den, aber von ihrem damaligen Song, Album. Und der Song, den ich mitgebracht habe, ist My Mind at Ease. Und das Album Our Roots Run Deep. Das ist ein ganz neues Album, was jetzt rausgekommen ist. Ja.
Angeber. Echt?
Ja.
Ich habe, leck um mio, ey, habe ich nicht gesehen.
Und also jetzt tatsächlich nicht, wie das jetzt mittlerweile so en vogue ist bei den Künstlern. Ein Album, ein Titel und dann mache ich eine Single-Auskopplung und dann finde ich
ganz
die. Nee, das sind echt.
Da müssen wir schnell sein mit den Platten. Die sind ja immer ausverkauft, die Dinger. Ne? Also das letzte Album, ich weiß nicht, wie es heißt, Come Home to Me oder so. Das hat zumindest drauf, Riddle Words. Cool, stark.
Ja.
Ich habe auch ein phänomenal gutes Album, glaube ich, dabei. Joshua Redman hat ein neues Album gemacht. Tenorsaxophonist. Ja, Tenorsaxophonist. und Where Are We? Und singen tut er drauf Gabriel Cavassa, wenn ich sie richtig ausspreche. Und mir persönlich, Track 5 müsste es sein, By the Time I Get to Phoenix. Wahnsinnig gut. Guckst du am Anfang direkt ins Rohr rein. Die Platte, ich habe die Platte jetzt Doppel-LP, Pressung Made in Germany stand extra drauf.
Das hat mich auch gewundert, ja.
Eine wahnsinnig gute Pressung. Hab die gestern Abend so um 10:30 noch aufgelegt und wirklich ganz begeistert. Also selten so eine, also ohne Knacksen, ohne alles, super Pressung und ganz toll aufgenommen. Schön. Also Leute reinhören, Joshua Redman, lohnt
sich. Super. Dann sind wir am Ende.
Ja. Also noch nicht, unser Abend geht ja noch länger.
Der Podcast ist am Ende,
genau. Jetzt geht es erst richtig los.
Jetzt geht es erst richtig los, genau. Jetzt müssen wir noch ein bisschen räumen und schieben.
Ja, das war euch aufstellen. Ich bedanke mich für das Interesse und dass ich hier sein durfte.
Ja, danke, danke.
Dann wünschen wir allen viel Spaß beim Musik hören und eine schöne Zeit.
Bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.